Liebe Gemeinde, wenn wir die Begebenheiten der Bibel hören, dann können wir das als alte Geschichten von damals betrachten. Oder wir können fragen, wo könnte ich in dieser Geschichte stehen? Wo wäre da mein Platz? Wo würde ich mich wiederfinden? Und wenn Sie jetzt gleich den Predigttext aus Lukas 18 hören, dann stellen Sie sich das doch bitte alles einmal vor Ihrem inneren Auge vor. Sie können dabei ruhig die Augen schließen, es kommt eh ein Blinder vor, der hat auch nichts gesehen. Also stellen Sie sich's mal bildlich innerlich vor, wo könnte ich mich hier befinden in dem ganzen Geschehen? Bei Jesus und seinen Jüngern? Oder finde ich mich in dem Blinden wieder? Oder bei dem Volk, das da vorangeht? Oder bei dem Volk, das hinterhergeht? Oder wo? Lukas 18. Jesus aber nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen nach Jerusalem hinauf. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten von dem Menschensohn geschrieben wurde. Denn er wird den Nationen überliefert werden. Und er wird verspottet und geschmäht und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und die Rede blieb ihnen verborgen, und sie verstanden das Gesagte nicht. Dann geschah es, als er Jericho näher kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Leute hörte, die vorbeigingen, erkundigte er sich, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus, der Nazarener, gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Die aber vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber nahe bei ihm war, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort konnte er sehen. Und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. Liebe Gemeinde, wir lieben es, dass alles seine gewohnten Bahnen geht und wir in Ruhe unsere vertrauten Kreise ziehen können. Das gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Aber manchmal kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Die Jünger zogen ihre Kreise mit Jesus. Sie kannten ihn, sie lernten von ihm, sie sahen seine Wunder und waren voller Erwartungen für die Zukunft. Die jüdische Bevölkerung lebte im biblischen Festkreis des Jahres. Und das ist etwas Gutes. Das Passafest nahte. Viele kamen nach Jerusalem in feierlichen Pilgerzügen alle Jahre wieder. Sie waren in fröhlicher Feststimmung. Nur der blinde Bettler, der konnte nicht mit umherziehen. Er lebte davon, dass andere umherzogen und ihm etwas gaben. Sein Gesichtskreis war eng geworden. Er suchte ihn zu erweitern, indem er mit anderen sprach. Und so ging alles für alle seinen gewohnten Gang. Und das hat sein Gutes. Das gibt Geborgenheit und Sicherheit. Aber manchmal kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Jesus nimmt seine Jünger, seine engsten Freunde zu sich. Privataudienz, vertraute Besprechung. Solche Stunden gibt es und sie sollte es geben, wo Jesus seine Leute mal ganz privat zu sich nimmt und seine Leute sich mal ganz privat zu ihm rufen lassen. Das können sehr beglückende Stunden sein, wo Neues klar wird und geschieht. Es können aber auch sehr rätselvolle Stunden sein, wo einiges über den Haufen geworfen wird. Jesus bereitet seine Jünger auf das vor, was in Jerusalem geschehen wird. Es wird alles erfüllt, vollendet, zum Ziel gebracht werden, was durch die Propheten geschrieben ist. Nun kannten die Jünger die Bibel einigermaßen. Aber Jesus sagt hier Dinge, die sie überhaupt nicht fassen können. Er wird den Nationen, den ungläubigen Heiden, den nichtjüdischen Völkern ausgeliefert. Und die werden ihn auslachen, ihr Spiel mit ihm treiben. Sie werden ihn verhöhnen, sich über ihn erheben, ihn anspucken, geißeln und schließlich töten. Und er wird auferstehen. Nun sagt die Bibel doch überall, dass Gott regiert und sie verspricht, der Messias wird die Autonomie Israels wiederherstellen und die Ungläubigen und das Böse besiegen. Und Jesus sagt auf einmal scheinbar das glatte Gegenteil. Das Böse wird die Überhand gewinnen. Das Böse wird siegen. Er wird sterben, umgebracht werden. Und auferstehen, unvorstellbar. Das passt nicht in diese Festumzüge und Festerwartungen. Es passt auch nicht in die festen Vorstellungen der Jünger, die biblisch begründet waren. Hier wird dreifach festgestellt, sie haben nichts davon verstanden, die Rede war ihnen verborgen und sie haben nicht erkannt, was Jesus da sagte. Dreimal wie vor den Kopf gestoßen, nichts verstehen. Vielleicht kann sich so mancher bei diesen Jüngern wiederfinden. Was Jesus sagt, meint und tut, kann die gewohnten Kreise so durchbrechen, dass wir zunächst nichts davon fassen und einordnen können. Manchmal verstehen wir Gottes Wege eben nicht. Verstehen wir Gottes Wort nicht? Verstehen wir nicht, was Jesus oder was Gottes Geist uns sagt. Und dann sind wir tatsächlich in guter Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft der ersten Jünger von Jesus. Es gibt Zeiten, wo das Böse scheinbar alle Triumphe feiert. Und das kriegen wir mit unserer Sicht der Bibel nicht zusammen. Und trotzdem ist es von Gott so geordnet. Wir durchblicken nicht alles. Es ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn wir etwas vom Wirken Gottes verstehen. Es ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes, nie anders. Am weitesten von Gott weg sind manchmal die, die meinen, dass sie alles schon verstanden haben, dass sie alles im Griff haben und die dann alles schön feierlich und säuberlich in die Schubladen ihres Gehirns einsortiert haben. Die sind unter Umständen am weitesten weg von Gott. Die Jünger haben nicht alles und hier gar nichts verstanden. Jedenfalls im Augenblick. Später dann schon. Warum auf einmal?
weil sie dran geblieben sind. Weil sie dran geblieben sind. Es gibt Wege und Maßnahmen Gottes, da stehen wir nur vor Rätseln. Trotzdem bleibe bitte dran. Es wird sich noch klären. Und zwei Dinge sollten wir dabei immer festhalten. Die sagt Jesus hier am Anfang und am Ende. Er sagte, es wird erfüllt werden, was geschrieben steht, und es gibt eine Auferstehung. Das heißt, es geht immer nach Gottes Willen. Gott hat tatsächlich alles unter Kontrolle, auch wenn wir nichts mehr unter Kontrolle haben. Es geht nach seinem Wort. Und am Ende steht der große Sieg, Auferstehung. Wenn dies klar ist, die beiden Dinge, dann können wir auch die Strecken bestehen und bewältigen, wo wir nicht weiter sehen, wo wir wie blind sind. Wer ist denn hier überhaupt in diesem biblischen Abschnitt blind, der Bettler oder der Jünger? Ich sage beide. Der Unterschied ist, der Bettler ist es äußerlich und die Jünger sind es innerlich. Der Bettler ist es äußerlich und er ruft um Hilfe und empfängt sie. Ob die Jünger es mitkriegen, wie blind sie sind, weiß ich nicht. Oder ob sie dachten, Jesus ist hier ausgerastet oder was. Aber Jesus führt nicht hinters Licht, sondern er führt immer ins Licht. Und dazu muss er unsere gewohnten Kreise manchmal durchbrechen und manchmal müssen wir sie durchbrechen, wie der Bettler. Er wusste um seine Blindheit. Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Und wo wir um unsere Blindheit und unsere Hilfsbedürftigkeit wissen, ist die Chance am größten, dass Gott in unser Leben auch unmittelbar eingreift. Der Bettler bettelt hier in gewohnter Weise, aber er will auch auf dem Laufenden sein und so erkundigt er sich bei den Vorbeilaufenden, was hier abläuft. Und er bekommt dabei die richtige Antwort, Jesus der Nazarener kommt vorbei. Jesus der Nazarener kommt vorbei. Aber er sieht tiefer. Der Blinde sieht tiefer. Jesus ist der Sohn Davids. Das ist ein Königstitel. Er ist der göttliche Messias. Er sieht in ihm nicht diesen Zimmermann und Prediger, der aus diesem verrufenen Nest Nazareth kommt, sondern er sieht den göttlichen König. Und er erwartet deshalb nicht nur einen heiligen Festumzug, der vorbeigeht, sondern er erwartet eine Heilung, die anhält. Er erwartet nicht nur einen schönen Gottesdienst, sondern er will die persönliche Begegnung mit Gottes Sohn. Und er bekommt sie. Allerdings muss er dafür etwas tun. Er ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Das stört. In der Festumzugsliturgie war nämlich gerade Psalm 126 dran. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe, uns erlösen wird und so weiter. Und da hinein ruft er, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Das stört die Ordnung. Das stört die feierliche Liturgie und Stimmung. Und er wird von dem Volk, das vorangeht, zur Ordnung gerufen. Schweig, halt den Mund, du kannst singen, wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, aber nicht Kyrie eleison oder so. Was jetzt nicht dran? Halt die Klappe, halt den Mund, schweig. Ruhe. Dieser Ruf ist nicht vorgesehen hier. Es ist interessant, es gibt immer wieder Leute, die Jesus vorangehen und die schon vorher alles ordnen wollen. Eigentlich, so lese ich's, sollten wir Jesus hinterhergehen, ihm nachfolgen, hören, was er sagt und ihn die Dinge ordnen lassen. Aber es gibt immer die, die sind Jesus vorne weg und wissen alles besser. Zum Glück hat sich der Blinde nicht abhalten lassen, diesen Festumzug zu stören, diesen Gottesdienst. Er hat weitergerufen Und nicht nur gerufen, sondern umso lauter geschrien steht hier: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Er ist verzweifelt genug, um zu schreien, und gläubig genug, um zu wissen, das ist meine Chance. Und ich lasse nicht los und ich lasse nicht locker und ich gebe nicht auf zu rufen und zu beten, bis Jesus mich erhört. Das ist sein Glaube. Und Jesus reagiert auf dieses andauernde, ausdauernde gläubige Rufen und Schreien. Und er befiehlt den frommen Ordnungshütern, auch wenn es ihnen nicht passt, führt ihn hierher, führt ihn zu mir. Und als er ihm nahe genug gekommen war, wieder Privataudienz bei Jesus, wieder so eine besondere Stunde, wo Jesus einen Menschen ganz privat zu sich nimmt und wo es nur um Jesus und ihn geht. Da stellt er diese persönliche Frage: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Was wäre denn deine Antwort? Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde hat eine sehr konkrete Erwartung: Herr, dass ich wieder sehen kann. Das musste er aussprechen. Wir auch. Konkret und im Glauben. Nicht: Herr, hilf irgendwie irgendwem und möglichst allen, falls du willst. So sind manche Gebete. Herr, hilf irgendwie irgendwem, falls du willst. Das ist fromme Zeitverschwendung. Entschuldigung. Konkret und im Glauben: Das und das für den oder mich will ich, brauche ich, bitte handle. Ich traue dir zu, dass du mir das jetzt gibst. Der Glaube ist die Hand, die empfängt. Wenn wir sie nicht ausstrecken, wo soll Jesus das hingeben? Sicher, es gibt Dinge, die tut Jesus einfach von sich aus, das ist so. Zum Glück. Es gibt Dinge, die tut Jesus von sich aus, aber es gibt eben auch Dinge, die tut er nur auf konkreten Glauben hin. Er sagt: Dein Glaube hat dich geheilt, gerettet. Das ist ein Riesenkompliment. Nicht: Ich habe dich geheilt, gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt und gerettet. Und er sagt das vielen Menschen in den Evangelien, nicht nur diesem einen Blinden. Mit welchen Erwartungen sitzen wir eigentlich im Gottesdienst? Dass alles seinen gewohnten Gang geht, die Liturgie so abläuft, wie wir es gewohnt sind, möglichst keiner stört? Oder dass Gott jetzt redet und handelt? Was erwarten wir? Hätten wir den Mut, das auszusprechen? Hätten wir den Mut, eventuell sogar das zu rufen und zu schreien? Hätten wir den Mut, die gewohnte Ordnung einmal zu unterbrechen, weil wir Hilfe brauchen und Gott um sein Eingreifen bitten müssen? Es muss nicht immer so dramatisch für alle sichtbar sein. Das kann auch manchmal ganz schlicht und in der Stille geschehen. Mancher hat zum Beispiel schon Heilung beim Abendmahl empfangen, weil er mit einem ganz konkreten Glauben und mit einer ganz konkreten Bitte so nach vorn gekommen ist. Herr Jesus, ich empfange dich jetzt unter Brot und Wein. Du berührst mich. Du kommst doch jetzt in mich. Und ich bitte dich, dass du dabei das und das in mir oder an mir konkret tust. Ich entdecke hier in Lukas 18, der blinde Bettler hat mehr gesehen als die vielen frommen Festpilger. Er war innerlich beweglicher und freier als die anderen, die viel mehr äußerliche Möglichkeiten hatten als er und da rumzogen. Er saß fest, aber innerlich war er frei und locker und beweglich. Wir können von dem blinden Bettler lernen. Die sogenannten Sehenden brauchen manchmal die Nachhilfe von den sogenannten Blinden.
Ja, wir lieben es, wenn alles so seine gewohnten Bahnen geht und wenn wir in Ruhe unsere vertrauten Kreise ziehen können. Das ist auch nichts Schlechtes. Das gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Es ist nichts Schlechtes, solange wir dabei nicht starr und unbeweglich werden. Manchmal durchbricht Jesus die gewohnten Kreise und wir verstehen ihn vielleicht zunächst überhaupt nicht. Aber wir dürfen wissen, es geschieht Gottes Wille nach seinem Wort und am Ende steht der große Sieg. Das dürfen wir immer wissen und festhalten. Und deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben wie die Jünger, die zwischendurch überhaupt nichts verstanden, anschließend durch die tiefste Krise ihres Lebens gingen, bis dann alles klar und auch wieder gut wurde und viel besser als vorher. Und manchmal müssen oder dürfen auch wir unsere gewohnten Kreise durchbrechen, nämlich dann, wenn wir Gottes Hilfe oder das Eingreifen von Jesus brauchen oder erfahren wollen. Wenn es mit uns weitergehen soll, dann müssen gewohnte Kreise manchmal durchbrochen werden. Und das sind immer große Chancen. Gottes Geist, öffne uns unsere Augen für seine Wege, dass wir wie der blinde Bettler das Entscheidende sehen, dass auch wir Gottes Hilfe und Eingreifen und Heil empfangen und Gott lobend Jesus nachfolgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.